Deutschlandfunk, Kulturfragen.
In diesem Jahr wird das World Wide Web 30 Jahre alt, ein Jubiläum, das in diesen Tagen oder Zeiten wenig Jubel auslöst. Denn das Internet, das zu Beginn ein Versprechen war auf eine Zukunft von Teilhabe, gemeinsamen Wissen oder gar Demokratie, ist schwer in Verruf geraten. Ob es der Datenskandal von Facebook und Cambridge Analytica ist oder der Streit um Urheberrechte im Netz, die Manipulation von Meinungen durch sogenannte Social Bots oder eine tiefgreifende Verunsicherung etwa durch den Massenabwurf von Werbung, die auf meine ganz persönlichen Interessen zugeschnitten ist und die Frage eben nach persönlichen Daten aufwirft, ob die schiere Masse von Fake News, die im Netz kursiert, oder Hasspostings, die unsere moralischen Grenzen zu verschieben trachten. Vielen scheint, als habe das World Wide Web Geister beschworen, die man nie wieder loskriegt. Und da sprechen wir noch nicht über künstliche Intelligenz, KI, den großen Hype der Zukunft. Warum uns die Internetwelt so schlecht, so ungerecht, ja so böse vorkommt, warum die Schattenseiten des Netzes für viele überwiegen, darüber spreche ich mit dem Medienwissenschaftler und Experten für digitale Medien Wolfgang Hagen, der dem Deutschlandradio selbst lange beruflich verbunden war und heute unter anderem als Professor für Medienwissenschaft am Institut für Kultur und Ästhetik digitaler Medien der Leuphana Universität in Lüneburg arbeitet. Er forscht seit 1989 zu diesem Thema. Herzlich willkommen, Herr Hagen.
Ich grüße Sie.
Das Internet gibt es natürlich nicht oder ist zumindest sowas wie Afrika, nämlich tausend Verschiedenes. Deshalb jetzt schon Dank für eine Systematisierung. Woran liegt es Ihrer Ansicht nach, Herr Hagen, dass die dunkle Seite der Macht, also des Netzes, so in der öffentlichen Meinung dominiert zurzeit?
Tja, das ist ja immer die Frage mit schlechtem Ruf. Die erste Frage ist, bei wem schlechten Ruf? Also es gibt ganz, ganz viele, bei denen es einen vor allen Dingen guten Ruf des Internet gibt. Das muss man vielleicht mal vorab sagen, weil die Frage, wer das schlecht findet und wer das gut findet, da geht's schon los. Wo beurteilen wir das? Das Internet ist im Moment vielleicht zugänglich für 30% der Weltbevölkerung. In Wahrheit ist es natürlich gar nicht linear 30%, sondern es ist bei uns in den westlichen Industrienationen, da ist es extrem verbreitet. Aber vergessen Sie nicht, auch in Russland und in China. Nur das sind zwei oder drei völlig verschiedene Internets, denn es gibt ganz verschiedene Internetmodelle. China, das wissen Sie, haben einen zentralen Eingangsknoten, haben viele Dinge, das heißt also das übrige Web, das übrige Internet der Welt, kommt gar nicht nach China oder nur sehr, sehr, sehr selektiert. Die haben ihre eigene Suchmaschine, die haben ihren eigenen Social-Media-Bereich, wie man sagt, also mit dem man sich wie bei uns mit Facebook, mit Freunden und so weiter verknüpft. Ganz ähnlich, wenn auch in abgeschwächter Form, sieht es in Russland aus. Prinzipiell, warum hat das Internet einen so schlechten Ruf? Weil sich darin Dinge tummeln können, die der Freiheit geschuldet sind. Jeder kann in dieses Internet hinein und damit auch die bösen Buben, sagen wir es mal ganz simpel, oder die, die aufgrund der besonderen technologischen Lage des Internet, nämlich ein computergestütztes System zu sein, sich überlegen, können wir da irgendwelche automatischen Computer installieren, die Dinge tun, die derjenige gar nicht weiß, der den Computer benutzt, sprich also Virus oder Würmer oder solche bösen Dinge, die vielleicht sogar auf Ihrem Laptop sind oder auf meinem Laptop sind und ferngesteuert werden von irgendwas. Und dann kommt hinzu, und das scheint mir der wichtigste Punkt zu sein, die klassische Öffentlichkeit, die klassische bürgerliche, demokratische Öffentlichkeit ist aufgebaut historisch über die publizistischen Medien, im Wesentlichen die Zeitung, und dann kamen die elektronischen Medien im 20. Jahrhundert dazu. Das Internet vollzieht hier einen Epochenwechsel, weil es eine völlig andere Öffentlichkeit, die wir noch gar nicht kennen, schafft. Denn jeder hat jetzt Zugang. Jeder kann in gewisser Weise mitmischen. Und die klassischen Strukturen der Formalisierung von Öffentlichkeit, abgesetzt zum informellen Bereich des Privaten, die brechen zusammen. Und dadurch partialisiert sich das Ganze. Und das ist auch so. Und das macht die Lage extrem unübersichtlich und macht es extrem schwierig zu sagen, das Internet hat einen schlechten Ruf. Es hat unter Journalisten berechtigterweise einen schlechten Ruf, das stimmt.
Natürlich, denn diese partikularen Interessen, die Sie gerade erwähnt haben, die bedeuten natürlich im Netz auch eine gewisse Art von Anonymität. Früher war man am Stammtisch, auch im Kreis von Gleichgesinnten, aber die Meinung blieb womöglich dort. Heute findet man Gleichgesinnte auf der ganzen Welt und bekommt vielleicht auch noch vorgespiegelt, die eigene Verschwörungstheorie, sage ich jetzt mal plakativ, wäre allgemein anerkanntes gültiges Wissen.
Filterblasen ist das Stichwort. Wir sind im Internet immer in einer Filterblase, weil das Internet in gewisser Weise ganz streng genommen kein Massenmedium ist. Es haben ja nicht alle Zugang zu dem, was einer gerade sagt, zum Beispiel in der Zeitung. Ja, das war früher die Situation, als wir noch 4000 Tageszeitungen hatten, das war so in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, da gab es 100 Parteiblätter auf jeder Seite. Jeder wusste immer mit einem Blick am Kiosk, was der Gegner gerade sagte. Das ist ein ziemlicher Vorteil, denn das wissen wir heute gar nicht. Das macht diesen Epochenwechsel aus, dass die klassische Öffentlichkeit, die mehr oder minder technologisch gezwungen war, über eine Ebene zu kommunizieren, zum Beispiel über die Zeitung, die man im Prinzip ja immer kaufen konnte. Man konnte ja das gegnerische Blatt, die Vossische Zeitung, wenn man links war, oder die Leipziger Volkszeitung, wenn man rechts war, man konnte sie ja kaufen und nachlesen. Heute ist es sehr viel schwerer herauszukriegen, was eigentlich in aller Welt macht Bannon gerade. Sie kennen Bannon, also den Berater des Präsidenten. Und es ist extrem schwer, wenn man nicht in seiner Filterblase ist, rauszukriegen, was er so täglich tut. Wir haben einen Zerfall der klassischen Öffentlichkeit vor uns. Und diejenigen, die an dieser Öffentlichkeit aus politischen und natürlich auch beruflich-journalistischen Gründen interessiert waren und sind, und das sind wir beide, bei denen muss das Internet einen ganz schlechten Ruf haben, weil es dabei ist, auch ganz materiell, diese Öffentlichkeit zu unterminieren und auch ökonomisch auszuhöhlen. Vergessen Sie nicht, dass das Zeitungssterben etwas damit zu tun hat, dass das Internet alle Werbung an sich zieht, großen Konzerne, und deswegen die Zeitungen ihr klassisches ökonomisches Modell nicht mehr realisieren können. Und es kommt hinzu, dass sie weniger Leser haben, vor allen Dingen im jüngeren Segment.
Herr Hagen, ich möchte auch unseren Blick nochmal auf ein Phänomen lenken, das Sie schon mitgemeint haben, aber noch nicht ausgesprochen. Das riesige Versprechen von Freiheit im Netz ist ja auch in gewisser Hinsicht verkommen zu einem Gefühl, dass der Kommerz und einzig der Kommerz die Dinge bestimmt, die dort vor sich gehen. Also das ist ja eine schizophrene Haltung auch des Publikums. Ich bin als User im Netz überall und ständig und dauerhaft, gebe wahnsinnig viel von mir preis. Andere tun etwas damit und die drei großen Player, nämlich Google, Facebook und Amazon, die sich die Welt des Netzes via Algorithmus auch nach eigenen Bedürfnissen zurechtgebastelt haben, die regieren ja natürlich nur nach ökonomischen Gesetzen.
Ja, so ist es. Das Internet, das ist ja auch ein Witz, ist ja eigentlich von der amerikanischen Regierung, sprich von den amerikanischen Steuerzahlern, von den 60er Jahren an bis etwa 1980 finanziert worden. Alles, was heute auch von den großen Konzernen, die Sie angesprochen haben, Google, Facebook, Amazon etc., ausgebeutet wird ökonomisch, um diesen Begriff zu benutzen, ist einmal geschaffen worden vom Steuergeld der amerikanischen Bevölkerung. Seit 1980, als die Militärs, das Modell des Netzes, das bis dahin von ihnen entwickelt worden ist, mit vielen klugen Menschen an vielen Universitäten, die haben dann ihr eigenes gemacht, das ist völlig geschlossen und brauchten sozusagen das Modell nicht mehr, das bis dahin entwickelt worden ist, das hieß DARPANET oder ARPANET oder welchen Namen auch immer. Und dann gab man ab 1981 die Sache frei. Und sagte, komm, jeder, der hier ein bisschen Geld hat und so, kann die bis dahin entwickelten, das ist sehr wichtig, Protokolle, die bis dahin entwickelten Techniken umsonst nutzen und sie sozusagen zu Geld machen. Das ist geschehen. Sie erinnern sich an AOL. Sie erinnern sich an solche ganz frühen Dinge, wo Boris Becker sagte, ich bin drin. Also das sind die ganz ersten kommerziellen Verwertungsebenen gewesen. Und was wir heute haben, nämlich die Finanzierung durch elektronische Online-Werbung, dass Google und das Facebook eben zweistellige Milliarden, dreistellige Milliardenbeträge sozusagen verdienen an der Werbung, also an dem, was sozusagen den Menschen als Werbung geboten wird. Das sind neue Modelle, die sich aus der Technologie des Internet ergeben haben, weil sie extrem gut zugeschnitten sind auf das, was der jeweilige User gerade möchte. Und diese Formen, die haben sich erst entwickeln können durch den Markt. Also wenn man sagt, das Internet ist sozusagen gut und böse gleichzeitig, weil ich kann darin alles erfahren, was mich interessiert. Bitte, das dürfen wir auch nicht vergessen. Gerade ich als Wissenschaftler kann heute jedes Buch der Welt erreichen. Innerhalb von wenigen Minuten weiß ich, wo irgendein völlig seltenes Buch vergraben ist, für das ich früher 3 Monate brauchte, um überhaupt rauszukriegen, ob es noch existiert. Das wird gleichzeitig bezahlt, dieser Vorteil, mit dem Nachteil, dass man alles über mich weiß und dass man diese Daten, die durch mein schlichtes Verhalten im Internet, ob es nun Social Media ist oder ob es normal eine Google-Suche ist oder was auch immer sie im Internet tun, sie hinterlassen Spuren, die sind ökonomisierbar. Das ist eine völlig neue, verhaltensbasierte Ökonomie. Die macht uns unglaublich zu schaffen, weil wir es mit der noch nie zu tun hatten. Und da gibt es jede Menge politische und auch zunächst wissenschaftlich gestützte Initiativen, dem Herr zu werden. Denn das ist die Basis für alles. Da wird das große Geld verdient, das diesen ganzen Apparat Internet am Laufen hält.
Nun geht es ja schon länger um die Frage, welchen Preis haben solche Daten oder sollten solche Daten einen bekommen? Das geht so weit, dass Soziologen oder auch Kritiker die Begriffe von Wert und Arbeit umdeuten und für die Nutzerdaten ein Entgelt fordern. Sie, Wolfgang Hagen, zitieren die Kunstkuratorin Laurel Ptak und ihr Manifest Wages for Facebook, in dem es heißt, sie sagen, es ist Freundschaft, wir sagen, es ist unbezahlte Arbeit, sie nennen es Teilen, wir nennen es Diebstahl. Was für eine Theorie verbirgt sich dahinter?
Ja, dahinter verbirgt sich das Problem, das wirklich eins ist und das sogar unsere Kanzlerin thematisiert hat, Angela Merkel. Was in aller Welt ist das eigentlich, was wir im Internet tun? Merkel und die Autoindustrie in Deutschland ist der Meinung, wir verausgaben eine Art Dateneigentum. Und sie möchte das gerne auch wirklich juristisch geregelt haben, aber alle Juristen sagen, eingeschlossen die Justizministerkonferenz der Länder, sorry, wir können dem nicht folgen, weil Eigentum setzt eine Sachhaltigkeit voraus und das, was du im Internet tust, ist nicht Sachen bewegen. Du hast keine Sache, sondern du hast deine Daten. Aber deine Daten sind keine Sache im juristischen Sinn. Die andere Seite, die eher aus der Linken orientiert ist, seit schon Jahren, ist der Meinung, dass im Internet etwas tun Arbeit ist. Eine neue Form von Lohnarbeit. Und deswegen auch, nach Marx, ausgebeutete Arbeit, wo wir doch eigentlich eine freie Arbeit wollen. Aber auch da ist der Haken wieder. Bei Marx war das so, dass die ausgebeutete Arbeit einen Arbeitsvertrag vorausgesetzt hat. Ich kann meine Arbeit nur sozusagen dem Kapitalisten zu Füßen werfen und ihn meine Arbeit ausbeuten lassen, wenn ich mit ihm einen Kontrakt habe. Aber ich habe im Internet keinen Kontrakt. Sie können ja morgen aufhören zu googeln. Und dann gibt es immer noch. Also es liegen ganz schwierige, fundamentale Dinge in diesen neuen sozialen Beziehungen und in den neuen ökonomischen Beziehungen, die das Internet geschaffen hat. Und verzeihen Sie, dass ich nochmal den Begriff des Epochenwechsels oder Epochenbruchs klar mache. Wir sind in einer historischen Lage, das vermuten jedenfalls, glaube ich, die Mehrheit der Forscher, die in etwa dem Übergang vom Skriptorium zum Buchdruck im 15. Jahrhundert entspricht. Mhm. Damals wurden die Bücher in den Klöstern geschrieben und dann kam sie da raus und es entwickelte sich der Buchdruck. Und Sie wissen, was die Buchdruckkultur hervorgebracht hat. Wir sind am Beginn einer kulturellen, tiefen Evolution, die etwa dieser Epoche entspricht. Nur wissen wir leider sehr wenig darüber, wie sie sich weiterentwickelt. Um eine Anmerkung noch zu machen zu dieser Datenarbeits- bzw. Dateneigentumsfrage. In der Tat ist da ein Problem verborgen, das ja auch die steuerliche Frage auf europäischer Ebene inzwischen berührt. Wie sollen wir eigentlich das besteuern, was die Internetriesen da in den Ländern jeweils tun? Das ist auch ein Ansatz von Dateneigentum. Dann gäbe es so eine Art Eigentumssteuer vielleicht oder sowas. Ich bin der Meinung, dass das wahrscheinlich relativ verfehlte Ansätze sind, weil man schlicht und ergreifend diese großen Monopolisierungen in Frage stellen sollte und auch kann, und das passiert ja auf der Ebene der EU durchaus auch, inzwischen auch in Amerika im Wahlkampf. Ich glaube nicht, dass das Internet tatsächlich in Bezug auf seine Schattenseiten, in Bezug auf seine bösen Seiten regulierbar ist, wenn man nicht die großen Monopole angeht und dort einfach eine Entflechtung ihrer Tätigkeiten forciert.
Naja, und das vielleicht nur als Fußnote, gibt es ja tatsächlich schon, seit es Industriegeschichte gibt, nämlich die Zerschlagung. Netterweise könnte man, wie Sie sagen, die Entflechtung zu mächtiger Konzerne.
Ja, das gibt es in Amerika vor allen Dingen. Seit der Jahrhundertwende 1900, begonnen mit der Ölindustrie, also die sechs Schwestern, die wir heute haben, diese sechs großen Weltkonzerne, die Öl und Benzin und diese ganzen Treibstoffe verkaufen, die sind entstanden in dieser Zerschlagung der Standard Oil etwa im Jahr 1910. Es gibt weitere große Zerschlagungen von Konzernen in Amerika, bis hin zu dem berühmten Prozess gegen Microsoft in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, der dann aber gestoppt wurde von der amerikanischen Regierung, die ja eingreifen können in solche juristischen Verfahren. Und zwar deswegen, weil sie natürlich davon profitieren. Die Vereinigten Staaten profitieren von ihrer dominierenden Rolle im Internet. Das ist überhaupt keine Frage. Die immer noch die Hauptsprache des Internets mit 27% Englisch. Dann kommt erst Chinesisch, obwohl die Bevölkerungszahl ja viel größer ist. In Deutschland übrigens sind 4% der sprachlichen Ereignisse im Internet sind Deutsch, Klammer zu. Also kurz und knapp, die Amerikaner profitieren da sehr von, aber sie haben jetzt ja auch gemerkt, anhand des Zuckerberg- und Cambridge Analytica-Skandals und neuer Erkenntnisse, die man jetzt auch gewonnen hat, wegen der Facebook-Weisen, die Passwörter zu speichern und, dass man mal in diese Monopolkonzerne wirklich gründlich reinleuchten muss. Und deswegen wird dort eher kartellrechtlich gesagt, wir müssen diese Konzerne klein machen und zerschlagen. Aber der Widerstand dagegen ist sehr groß und wir werden sehen, was dabei rauskommt.
Tim Berners-Lee war der Mann am CERN, der 1989 aus dem schwarzen Brett im Internet das sogenannte Hypertextnet gemacht hat und uns alle sozusagen miteinander verbunden. Vor nicht allzu langer Zeit hat er selbst rückblickend auf diese Erfindung Regeln für das Netz aufgestellt, die manche schon als eine Magna Carta fürs Internetzeitalter sehen wollen, obwohl sie sehr allgemein sind. Was halten Sie von solchen Regeln?
Also den Contract for the Web, den er vorschlägt, der ist natürlich absolut richtig und gut. Da geht es darum, dass die Zugangsfreiheit zum Internet gewahrt bleiben muss, obwohl sie heute schon in vielen Fällen eingeschränkt ist, dass das Internet überall erreichbar ist und dass alles aus dem Internet überall erreichbar ist, und zwar zu jeder Zeit, das bezieht sich auf Russland und China, dass der Respekt, fundamentale Respekt vor den Menschenrechten und auch ein fundamentales Respektrecht gegenüber der Privatheit implementiert wird. Das sind alles Dinge, die von Seiten der Regierung sozusagen in einem Vertrag, der vielleicht etwa dem Klimavertrag Paris entspricht, so ist der Gedanke, festgelegt werden soll. Das finde ich gar nicht so schlecht. Übrigens gab es diese Versuche, witzigerweise schon vor 2 Jahrzehnten, als das Ganze losging, nämlich durch Martin Bangemann initiiert. Da gab es so eine Idee einer europäischen Internetcharta, das hat man völlig vergessen. Daraus ist dann nie was geworden, weil die natürlich die Konzerne, die damals anfingen, dieses Feld zu entdecken, gesagt haben, wir wollen gar nichts reguliert haben. Inzwischen könnte Berners-Lees Initiative erfolgreicher sein, weil auch viele Firmen und viele Bereiche der Online-Wirtschaft ja extrem leiden unter den Verhältnissen, gerade der Monopolisierung, aber auch der Unzugänglichkeit, aber auch dem, dass sozusagen am Internet vorbei Zugangsfragen so geregelt werden, dass man nicht mehr von einem freien Zugang reden kann. Wenn sich dort eine transparente, vertraglich den Klimaverträgen entsprechende neue Bewegung konsolidieren würde, dann hätten wir zwar noch keine Lösung, wir haben ja durch die Klimaverträge auch im Klima noch keine Lösung, aber wir hätten eine größere Transparenz. Und deswegen ist das, was Berners-Lee sagt, völlig richtig. Er ist zwar nicht der Gründer des Internet, das ist nicht ganz richtig, aber lassen wir es dabei. Er hat das Protokoll geschaffen, das uns heute am meisten in die Augen sticht, nämlich das Protokoll, dass wir überhaupt Webseiten lesen können.
Wolfgang Haben, ich möchte noch ein bisschen das Feld wechseln. Sie haben vorher das Stichwort neue soziale Beziehungen erwähnt. Und die ganze Sache mit dem Netz erhält ja auch eine Zuspitzung dadurch, dass die Menschen ihren Facebook-Auftritt zum Beispiel nicht manipulieren, aber doch sehr häufig konfektionieren, eben auch im Sinne einer schokoladenseitenartigen Selbstmanipulation, die dann wieder auf uns als Person zurückwirkt. Also wir richten uns irgendwie ein auf und zu für diese neue schöne Medienwelt und das wird unsere Persönlichkeiten verändern. In welche Richtung denken Sie?
In verschiedene Richtungen, würde ich vermuten, und darüber forschen wir auch. Eine ganz einfache ist, wir sind alle irgendwie kleine Unternehmer. Wenn wir da im Web anfangen, unsere Facebook-Seite aufzuhübschen, dann ist es in Wirklichkeit eine Art Anpreisung dessen, was wir sozusagen unternehmen. Und zwar in diesem buchstäblichen Sinn, allerdings in Zeiten des Neoliberalismus. Und die gehen witzigerweise parallel. Ja, vergessen Sie nicht, der Reaganismus beginnt Ende der 80er Jahre und der ist die ganze Zeit parallel zu der Entwicklung des Booms im Internet. Das darf man nicht außer Acht lassen. Es gibt einen ökonomischen Treiber und es gibt einen technologischen Treiber und beide zusammen arbeiten an dem, was wir das Konzept des Subjekts nennen könnten, mit etwas philosophisch hochgegriffen. Also das bürgerliche Subjekt oder das demokratisch aufgeklärte Subjekt, das ist eine Vorstellung, die wir sozusagen in der Philosophie des 18. und 19. Jahrhunderts entwickelt finden. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt zu einer völlig neuen Art von Subjektivität kommt, die viel schwächer dargestellt ist in Bezug auf ihre rationale Seite und viel stärker in Bezug auf ihre affektive Seite. Wir haben es unglaublich im Internet mit dem Verhalten von Affekten zu tun. Wir reagieren nahezu vollkommen, und wir, ich schließe mich ein, affektiv in Bezug auf das, was in dieser Internet- und Computerwelt passiert. Und danach fangen wir an zu reflektieren, was tun wir da eigentlich gerade. Und diese Umkehrung, die uns diese Technologie ermöglicht, die hat sozial große Folgen. Vergessen Sie nicht, noch nie wurde so viel gespielt. Ja, das Internet ist vor allen Dingen ein ganz, ganz, ganz großer Spielplatz. Die Menschen spielen wie verrückt. Und noch nie wurde so viel Augenmerk und Zeit verwendet für alle möglichen Formen der privaten Sekten, wenn ich das mal sagen darf. Also jede Form von Yoga, jede Form von Spiritualität wird ja im Internet extrem stark gefördert. Und last not least ein Boom an Pornografie. Also die affektive Unterminierung dessen, was wir als Subjektkonstruktion aus dem 19. und 20. Jahrhundert kennen. Das ist der eigentliche soziale Effekt, den wir dort sehen und den wir wahrscheinlich gar nicht aufhalten können, sondern wir müssen ihn gut beschreiben, damit alle Menschen, die damit zu tun haben, ihre eigenen Konsequenzen daraus ziehen und sich vielleicht daraus Entwicklungen ergeben, die mit einer großen Transparenz für diese Veränderungen da eine Art von Ordnung hineinbringen. Denn die Zerspaltung der Gesellschaft, auch in Bezug auf die Affektivität des Meinungsklimas, die sehen wir ja. Und wenn man sich die Brexit-Debatten anguckt, mit welcher Hartnäckigkeit dort irrational argumentiert wird und affektiv argumentiert wird, dann ist es für mich immer so ein Zeichen davon, dass die Entwicklung relativ weit fortgeschritten ist in diesen Ländern, in denen das Internet seit 30 Jahren wirkt.
Eine Sache haben wir noch gar nicht angesprochen, Wolfgang Haben, sollten wir aber vielleicht, nämlich die Ubiquität des Netzes durch die Existenz des Smartphones, das ja an und für sich unsere Weltwahrnehmung und unsere Wirklichkeit auch wiederum konfektioniert, auf eine Art, wie wir uns das vor 15 Jahren noch nicht gedacht hatten.
Das Smartphone ist ein unglaublicher Verstärker der Effekte, die das Internet schon bringt. Dadurch, dass das alles mobil wird, wird diese Einebnung der Grenze zwischen privat und öffentlich, zwischen privat und beruflich, durch das Smartphone natürlich extrem forciert. Wir haben jetzt fast 6 Milliarden Smartphones auf der Welt. Das heißt, das ist der viel stärkere Treiber der Internet-Effekte, die wir angesprochen haben, weil hier diese neuen Aspekte, wie Menschen affektiv und nur noch visuell kommunizieren, vergessen Sie nicht TikTok oder Instagram, wo gar nicht mehr gesprochen, gar nicht mehr geschrieben, sondern nur noch Bildchen ausgetauscht werden. Das sind ja alles Effekte, deren Wirkungen wir noch gar nicht absehen können. Das haben wir dem Smartphone zu verdanken, das uns gleichzeitig so viel gute wie schlechte Dinge tut.
Sagt Wolfgang Hagen, Medienwissenschaftler und Medienhistoriker, über die Schattenseiten des Netzes hier in den Kulturfragen. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Nach uns geht's weiter mit Kultur heute und hier am Mikrofon dankt für Ihr Interesse Karin Fischer.